Mein Name ist Eberhard Wolf und freitags mache ich auf YouTube und Twitch einen Videostream, oft zusammen mit Gästen zum Thema Softwarearchitektur. Zuhörer können dabei auch live im Chat Fragen stellen und mitdiskutieren. In diesem Podcast gibt es die Audiospur von Softwarearchitektur im Stream. Weitere Informationen, Sketchnotes, Übersichten über weitere Folgen gibt es unter software-architektur.tv. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Softwarearchitektur im Stream. Heute geht es um Webarchitekturen. Kurz noch eine Ankündigung. Nächste Woche gibt es leider keine Folge von Softwarearchitektur im Stream, weil ich es Freitag nicht auf die Reihe bekomme. Deswegen gibt es am Dienstagabend um 18.30 Uhr so einen Softwarearchitektur im Stream Stammtisch. Da kann man sich registrieren. Ich habe den Link auch in den Chat getan. Da wollen wir einfach miteinander diskutieren, untereinander um das Thema Softwarearchitektur. Würde mich freuen, möglichst viele von euch dort begrüßen zu dürfen. Ja, heute geht es um das Thema Webarchitektur. Lukas, Joy und Franziska waren schon mal hier zu einem ähnlichen Thema. Wollte ich euch noch mal kurz vorstellen. Franzi, magst du anfangen?
Hallo, ich bin Franziska Dessert. Ich arbeite bei InnoQ als Senior Consultant schon jetzt seit über 4 Jahren. Und ja, ich bin eigentlich meistens bei Kunden unterwegs, die so vertikalisierte Systeme haben und mache viel Frontend, aber bin auch im Backend zu Hause.
Genau, Joy, magst du kurz 2 Worte über dich sagen?
Gerne. Also ich heiße Joy Herron. Ich bin auch Senior Consultant bei InnoQ. Ich bin auch also hauptsächlich im Frontend-Bereich unterwegs, aber auch eben nicht nur, also ich entwickle sehr gerne, deswegen bin ich ein Entwickler vor, so als erstes würde ich sagen, aber ich bin auch gerne dabei, wenn es darum geht, die Architekturentscheidungen für die Anwendung zu treffen und so weiter und so fort.
Genau, und als letzter im Bunde haben wir dann noch Lukas.
Ja, ich bin auch Senior Consultant bei InnoQ und ich bin Entwickler und Architekt. Ich beschäftige mich mit Frontend und Backend in verschiedenen Technologien. Ich beschäftige mich auch viel mit Datenbanken, insbesondere auch NoSQL-Datenbanken. Ja, und ich gebe auch Trainings unter anderem zu JavaScript und Webarchitektur.
Genau, und jetzt wäre halt die Frage, was wir heute eigentlich vorhaben. Mögt ihr dazu kurz was sagen? Und genau, ihr hattet ja auch ein Zoom-Board vorbereitet. Das wäre da also dann das nächste Thema.
Genau, kann man das Miro-Board jetzt schon sehen im Stream?
Ich habe es gerade eingeschaltet.
Perfekt, super. Also, wir haben uns nach dem letzten Mal gedacht, da war ein bisschen das Feedback, dass wir viele tolle Themen angesprochen haben, aber dass da so ein bisschen diese Struktur dahinter, was für Architekturen gibt es, wie entscheide ich mich für eine bestimmte Architektur, warum entscheide ich mich für eine bestimmte Architektur, dass wir das nochmal diskutieren sollen, und deswegen haben wir uns heute nochmal zusammengefunden und haben so ein bisschen und schon ein paar Sachen vorbereitet, so ein paar Gedankenstützen, was wir denn vielleicht erzählen wollen. Wir sind aber auch total offen für ganz viele Fragen. Also der Eberhard wird für uns die Fragen aus dem Publikum, aus verschiedenen Quellen direkt stellen. Also wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, dass ihr das anders seht oder wie wir das einordnen würden, dann gerne. Also dafür ist es da. Aber wir starten jetzt erstmal mit den Fragen, die wir uns oft stellen, wenn wir darüber nachdenken, welche Architektur die richtige für unsere Anwendung ist. Ich habe jetzt hier so ein kleines Bild. Auf der linken Seite sehen wir unsere User, die wollen unsere Anwendung benutzen. Und die benutzen ihren Browser, ja, um diese Anwendung zu verwenden. Dieser Browser, der spricht mit, kann, also das ist ein optionaler Bestandteil, aber der oft verwendet wird, mit einem CDN sprechen. Auf dem CDN, ich habe das hier als Edge markiert, also die Edge-Knoten des CDN, darauf kann man auch Code ausführen, darauf kann man cachen, darauf kann man verschiedene Dinge tun. Und hinter dem CDN ist dann der Reverse-Proxy von unserer Anwendung und dahinter sind dann unsere Apps. Vielleicht ist auch nur eine App, vielleicht haben wir einen Monolithen gebaut, der dahinter steht. Das sind so die Elemente, die es gibt. Und die redet dann mit der Datenbank, hier nicht als einfach Datenbank bezeichnet, sondern als Shared State, weil es gibt halt mittlerweile Möglichkeiten, an verschiedenen Stellen hier in dieser Linie Daten abzulegen. Die Daten, die hier hinten liegen, sind aber die, die tatsächlich irgendwie geteilt sind. Also irgendwie müssen wir ja dafür sorgen, dass bestimmte Daten für alle Leute gleich sind, für die, wenn sie darauf zugreifen, für alle anderen auch geändert werden. Darum ist das das, was hier hinten steht. Und jetzt gibt es in den Technologien, die wir heutzutage haben, ganz, ganz viele Möglichkeiten, Dinge zu positionieren. Wir könnten zum Beispiel darüber sprechen, wo positionieren wir unsere Logik? Ja, also egal was für eine Art von Logik, sagen wir jetzt mal sowas wie eine Geschäftslogik, wie addiere alle Dinge von allen Waren, die ich in meinen Warenkorb gelegt habe, aufeinander und am Ende steht irgendwie eine Summe drunter, das wäre irgendeine Art von Logik. Wo mache ich das? Jetzt habe ich da die Möglichkeit, das entweder im Browser zu machen, weil ich das in JavaScript zum Beispiel entwickelt habe und lasse das im Browser einfach direkt laufen. Ich könnte das in der Edge machen. Edge ist wäre jetzt sowas wie diese Cloudflare Functions oder auch bei Netlify gibt es sowas auch. Sind halt einfach Code, den ich auf den CDN-Knoten ausführen kann. Auch da gibt es JavaScript, bei vielen Anbietern auch WebAssembly als Auswahl. Auf dem Reverse-Proxy ist es eher ungewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen. Aber wir könnten es auch in der App machen, also in dem Backend von unserer Anwendung. Ja. Das wären Möglichkeiten bei der Logik. Dann ist die Frage, wo liegen meine Daten? Also wie ich sagte, Shared State, den gibt es vermutlich irgendwie immer. Irgendwo liegt dieser State, den sich alle teilen und der muss halt irgendwie von allen zugreifbar sein. Aber ich könnte zum Beispiel ein Local Storage benutzen im Browser und da bestimmte Daten ablegen. Das könnten Daten sein, die gecached sind. Das könnten Daten sein, die bei mir lokal erzeugt werden und dann vielleicht später synchronisiert werden. Es könnten Daten sein, die meinen Browser nie verlassen. All das ist möglich, aber wir können Daten hier ablegen. Wir können mit einigen von den CDN-Anbietern auch Daten in der Edge ablegen. Da gibt es dann so ein Key-Value-Store beispielsweise bei Cloudflare, den wir benutzen könnten, um Daten abzulegen. Dann könnten wir sie auch wieder in der App ablegen. In der Session beispielsweise. Wir könnten die Session aber auch im Reverse-Proxy halten. Ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann ist die Frage, wo rendern wir? Der klassische Weg ist halt in der App zu rendern. Eine Variante davon wären statische Seiten, die wir rendern. Also wir rendern die Seiten vor und legen sie irgendwo ab. Das könnte hier hinten passieren, das könnte aber auch direkt im CDN abgelegt sein, die Daten, die wir generiert haben. Wir könnten aber auch im Browser rendern mit Technologien wie React, Angular und so weiter. Und dann ist noch die Frage, wo integriere ich? Dafür muss man noch mal kurz darüber nachdenken, dass wir an manchen Stellen quasi mehrere Instanzen haben können. Also wir könnten beispielsweise sagen, wir haben so eine komplexe Anwendung, dass wir nicht eine Angular-App haben, die wir bauen, sondern wir haben fünf und zwischen denen wechseln wir hin und her. Das wäre eine Möglichkeit. Dann hätten wir mehrere Anwendungen im Browser. Ja. Oder wir haben unsere App geschnitten in verschiedene Teile und jede liefert ihr eigenes Frontend aus oder ihr eigenes HTML aus, dann müssen wir vielleicht im Reverse-Proxy integrieren. Ja. Da gibt es auch wieder verschiedene Muster, über die werden wir auch noch nachher sprechen, wie wir da integrieren könnten. Aber wir müssen uns halt diese Frage stellen. Also wenn wir mehrere Systeme haben, wie sorgen wir dafür, dass sie sich für den Endanwender oder die Endanwenderin wie ein System anfühlen, ohne dass man da jetzt Systemübergänge merkt. Und eine Sache, die viele Leute dabei nicht beachten, wenn sie das machen, ist, wo lege ich die lange Leitung hin? Also wenn wir uns überlegen, die Gesamtleitung ist die vom User bis zu dem Shared State, dann ist halt die Frage, wo machen wir die langsame Verbindung hin? Wenn wir jetzt beispielsweise sagen, wir packen ganz viel Logik in die Edge, dann ist die Latenz zwischen User und Edge ist halt sehr, sehr gering, weil dafür ist das CDN ja gebaut, dass es möglichst nah am User dran ist. Das heißt, hier können die Requests sehr schnell hin und her gehen. Das heißt, wir können auch viele Requests hintereinander machen, auch kaskadierende Requests, ohne dass es sehr teuer wird. Dafür ist es aber dann so, dass die Verbindung von der Edge zur Datenbank sehr hoch ist, weil die Datenbank ist an irgendeiner zentralen Stelle, dann wird diese Latenz sehr hoch. Ja, dann müssen wir uns entweder überlegen, ist das okay? Oder wir müssen möglichst wenig, dann müssten wir möglichst wenig Datenbank-Requests machen. Oder wir müssen darüber nachdenken, ob wir die Daten replizieren können auf irgendeine Art und Weise. Oder wir legen sie auf die App, dann ist die Latenz hier höher. Das sind alles so Sachen, die wir diskutieren sollten. Und dann die andere Frage, wie in jeder Architektur ist, wo ist die Kopplung? Welche Systeme sind miteinander gekoppelt? Welche Systeme sind lose gekoppelt? Welche sind eng gekoppelt? Und an welchen Stellen ist die enge Kopplung in Ordnung und welche ist sie doof? Genau, das war jetzt meine etwas zu lange Einführung. Genau, wollt ihr zwei dazu noch was sagen?
Ich wollte nur sagen, dass es geht nicht darum zu bewerten, welche Architektur finde ich persönlich besser oder finde ich gut oder habe ich eine Präferenz oder eine Meinung, sondern ich finde, es ist immer, wenn man sowas betrachtet, sehr gut einfach so, dass so wirklich diese Gedanken, also diese Fragen zu stellen und sich zu überlegen, was passt eigentlich am besten zu den Anforderungen, die ich habe. Mhm. Weil es gibt immer Fälle, wo man die eine Architektur musste eigentlich besser passen als die andere. Und das ist, man sollte nicht diese Architektur immer verwenden, nur weil man es am liebsten hat. So. Genau.
Okay. Gut, wollen wir dann mit einem der ersten Arten von Architektur, die wir schon gesehen haben, anfangen oder womit starten wir?
Ja, also für mich nochmal zum Verständnis, das würde jetzt bedeuten, dass wir tatsächlich bei jedem dieser Architekturansätze, den wir gleich diskutieren, für jede dieser Fragen, also ist ja im Prinzip eine Matrix, wo wir sagen, wo mache ich was, dort irgendwie eine Antwort sehen, oder?
Genau. Mhm. Und bei manchen ist es auch so, dass wir vielleicht trotzdem, obwohl wir uns für eine von den Architekturen entschieden haben, innerhalb der Architektur immer noch Möglichkeiten haben, das zu verändern. Ne? Also es ist nicht ganz so statisch. Und also wir hatten halt eine etwas längere Diskussion, auf dem das Board dann nachher entstanden ist. Es ist auch nicht immer ganz trennscharf. Ne? Man kann auch nicht die Kategorien so ganz, ganz genau sagen. Aber wir haben unser Bestes versucht, sage ich mal. Na, aber wir sind da auch für Feedback total offen, wenn jemand da eine Kategorie sieht, die wir vielleicht vergessen haben. Oder vielleicht auch zwei Kategorien sagt, das ist eigentlich dasselbe.
Also ich würde sogar behaupten, es ist halt quasi so ein Spektrum. Ne? Also wir haben quasi, wenn man sagt, man kann das so oder so machen und je nach Kategorie kann man quasi diese Architekturen dann so aufreihen von keine Ahnung, zum Beispiel lose gekoppelt zu stark gekoppelt oder von die Daten stecken mehr da oder sie stecken mehr da. Kann man für jede diese Kategorien kann man quasi so eine Linie ziehen und da die Architekturen aufreihen. Und dann haben wir jetzt da halt quasi, ich glaube, 4 oder 5 Muster hatten wir uns rausgesucht. Und zwischen diesen Mustern gibt es aber beliebig viele Variationen derselben. Also man kann sich quasi das ausmultiplizieren, diese ganzen Entscheidungen, die man halt eben trifft bei der Wahl der Architektur. Das heißt, es wird auch ganz sicher viele verschiedene Mischformen aus diesen Patterns geben, die wir jetzt im Anschluss vorstellen.
Genau, super. Ja, absolut. Und wichtig fand ich halt auch nochmal den Hinweis von Joy, dass das eben etwas ist, was man ausrichten muss an den individuellen Anforderungen, also den Qualitätszielen und dem, was eben dort tatsächlich gemacht werden muss, dass man daraus dann in der Folge diese Architektur auswählt. Gut, super. Dann bin ich gespannt, was jetzt sozusagen als Architekturen kommt.
Gut, dann fahren wir da mal direkt hin zur ersten, der wahrscheinlich dem ältesten oder klassischen. Ich schiebe euch mal zu mir hin, dann müsstet ihr jetzt bei Classic SSR sein. Super. Genau, also ich fange mal mit einer kurzen Beschreibung an. Also das ist so der SSR, genau, weil das oft irgendwie diese Abkürzungen, mit denen schmeißen wir die Leute mal zu, aber sonst sind die Folien immer so voll. SSR heißt Server-Side Rendering. Das grenzt es ab vom Client-Side Rendering. Also wir rendern unser HTML auf dem Server und schicken HTML an den Client. Beim Client-Side Rendering schicken wir irgendeine Art von Daten an den Client, beispielsweise, also am häufigsten JSON, könnte aber auch was anderes sein, und bauen dann auf dem Client direkt DOM-Knoten im Browser. Das wäre Client-Side Rendering. Nur um das die Begriffe erstmal zu klären. Also was ist Classic Server-Side Rendering? Das wäre, wir haben halt einen Server und der macht fast die gesamte Arbeit. Ja, also der verwaltet irgendwie den State, da ist irgendeine Datenbank. Also genau, um das nochmal abzuklären, es muss natürlich nicht ein Server sein, es können natürlich auch ein Datenbankserver sein und davor eine einzelne Anwendung und so weiter. Da gibt es verschiedene Varianten. Wir haben die Business-Logik auf dem Server und also in den meisten Fällen wirklich die gesamte Business-Logik auf dem Server. Das Routing ist auf dem Server, das heißt also die Zuordnung von einer bestimmten URL auf eine bestimmte Business-Logik, die ausgeführt wird. Und die Rendering-Logik befindet sich auch auf dem Server, das heißt, das Erzeugen von HTML passiert auf dem Server. Wenn wir jetzt sowas haben wie beispielsweise, wir haben einen Integer und der Integer soll in eine schön formatierte Zahl verwandelt werden, das wäre für mich so eine ganz typische Art von Rendering-Logik. Das passiert auch auf dem Server in den meisten Fällen. Und dann haben wir auf dem Client eigentlich nur noch den Look, den wir eigentlich immer da haben, also das CSS, was dafür sorgt, dass wir ein schönes Layout haben, dass wir Dinge, ansehnlicher und lesbarer und so weiter und so fort machen. Und die Präsentationslogik, also kleinere Verbesserungen an diesem Kram. Ja, und wenn wir diese klassische Architektur betrachten, dann hat das bestimmte Eigenschaften. Die erste wäre, wir haben Server-Side-State-Handling. Ich glaube, der Eber hat das verdeckt mit seinem Mauszeiger gerade einen Punkt. Also wir haben Server-Side-State-Handling. Also
du kannst deinen Mauszeiger ausschalten.
Achso, ja, nee, so ist gut, alles klar. Also wir haben den State auf dem Server, das heißt, wir haben auch müssen nicht sehr viel darüber nachdenken, wie wir State synchronisieren oder so weiter und so weiter. Es ist ein sehr einfaches Diagramm, also einfach heißt ja in dem Fall, ist ein Vorteil, ne, weil einfach ist einfacher zu verstehen. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es automatisch besser ist. Dazu kommen wir dann später nochmal. Es ist deswegen einfach, weil wenn wir hier einfach die Anzahl der Kästchen zählen und die Architektur und die Infrastruktur, wie die wir aufbauen wollen, dann ist das viel einfacher als bei den anderen Ansätzen. Es ist einfach, also es ist widerstandsfähig gegen verschiedene Klassen von Fehlern, wie zum Beispiel JavaScript wird geblockt, JavaScript stürzt ab und so weiter. Dagegen sind wir gut geschützt. Es ist auch observable, also wir können halt Fehler gut tracken, wir können Logging sehr einfach realisieren und so weiter. Der Client ist sehr klein, weil wir halt ganz wenig Daten nur ausliefern. Die Performance ist sehr, sehr gut, weil die Seite startet halt super schnell. HTML kann ganz schnell gerendert werden, wir müssen kein JavaScript ausführen. Genau, ist deswegen super für ganz viele Benutzer. Also wenn wir einfach irgendwie Wikipedia ausliefern wollen oder so, total super, um sowas zu machen. Die UX ist halt eher einfach gehalten, weil wir halt eben nicht so viele coole Sachen mit JavaScript bauen können, weil wir eben diese Architektur verfolgen. Und wir haben halt einen guten Support für ja, vergangene, gegenwärtige und zukünftige Geräte, also jeweils, also Legacy-Browser, aber auch irgendwelche Browser, die erst in der Zukunft kommen. Genau, das ist dieser Ansatz.
Genau, also das ist, wenn man sich so das überlegt, das ist, wir haben einen Server, so eine App, und man betrachtet den App als so quasi eine Zustandsmaschine. Und wenn ich etwas tun möchte in der Anwendung, muss ich irgendwie dem Server sagen, ich möchte das tun. Und der Server sagt okay oder nee und liefert entsprechend diese Antwort zurück. Da gibt es unterschiedliche Wege, aber zum Beispiel, ja. Kann man sich überlegen, wenn man so interaktiv, also irgendwie etwas Dynamisches machen möchte in so einem Ansatz, würde man so irgendwie ein HTML-Formular mit so ein paar Input-Felder und dann sagst du, okay, ich möchte das und das und das machen, wie ist das aus? Schickst das Formular ab an dem Server, der Server sagt, okay, antwortet so eventuell mit einem Redirect und leitet dich zu einer neuen Ressource weiter oder was auch immer man da möchte, aber der Server entscheidet, was der möchte an der Stelle.
Genau, es gibt eine Frage bei Twitch. Da steht, wenn JavaScript geblockt wird, gibt es doch auch kein Server-Side-Rendering. Ohne JavaScript ist die Seite ja nicht dynamisch. Da gibt es dann nur noch CSS. Dann hat man nur noch eine statische Seite.
Jein, es gibt, da vergisst man, dass es zwei HTML-Elemente gibt, die eigentlich interaktive Elemente sind. Und die sind nicht, es ist nicht eine statische Repräsentation von Daten. Das denken wir oft, HTML ist nur für statische Daten. Aber es gibt zwei Elemente in HTML, die das interaktives Verhalten ermöglichen. Das eine ist ein Link. Dass ich, wenn ich etwas klicke, dann komme ich zu einer anderen Seite. Das ist eine Interaktion, die sehr häufig ist in einer Webanwendung. Die andere ist eben ein Formular. Und das heißt, ich kann zum Beispiel so ein Formular, so Feld, also dass wenn irgendwie der Benutzer irgendwas auswählt und dann auf einen Button klickt, wird Benutzereingaben zu dem Server geschickt. Und mit das, was in dem, also mit dem Action und Method, das, was in Form stehen. Und dann der Server kann das, wie ich gesagt habe, so als ein, so schauen und das wie eine Zustandsmaschine so betrachten. Okay, wenn diese Benutzerinput kommt, dann mache ich das. Und dann kann man damit so Verhalten von einer Anwendung abbilden.
Ja, also nehmen wir jetzt mal, wir haben jetzt irgendwie eine Webseite, auf der man Ferienhäuser buchen kann. Dann könnte es auf der Startseite ein Formular geben, auf dem ich die Parameter eingebe für meine Suche. Beispielsweise, ich möchte gerne für 5 Personen buchen. Ich möchte gerne von dem Zeitpunkt bis zu dem Zeitpunkt buchen. Ich möchte gerne einen Pool haben, aber keine Sauna. Ja? Das wären alles Sachen, die kann ich in einem Formular einfach eintippen. Dafür brauche ich gar kein JavaScript. Und dann drücke ich auf Suchen, dann kommt eine Suchergebnisseite. Und dann kann ich mir ein Haus aussuchen, anklicken. Dann könnte ich mir das Haus anschauen. Wenn es mir gefällt, drücke ich buchen. Zahlungsdaten eingeben, gebucht. Für den gesamten Vorgang brauche ich kein JavaScript, also es ist nicht notwendig. Natürlich können wir bestimmte Teile von dieser Interaktion angenehmer gestalten, auch vielleicht besondere Inputfelder, die Sachen erleichtern, die vielleicht einen interaktiven Picker für das Gebiet, in dem sich mein Ferienhaus befindet, was halt irgendwie einfacher ist als einfach nur so eine Beschreibung davon. Aber auch das geht mit CSS schon sehr, sehr gut. Also auch dafür bräuchte ich nicht unbedingt JavaScript. Das heißt, ich glaube, viele unterschätzen, wie viel man mit reinem HTML und CSS schon umsetzen kann. Geht sehr gut. Ne? Also das ist das, was gemeint ist hier an der Stelle. Diese Interaktion können wir ohne Probleme mit JavaScript abbilden. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, PowerPoint bauen wollen, dann wird das, das wäre nicht mehr Basic UX Needs. Das wäre dann schon ein bisschen mehr. Das wird schwierig in diesem Ansatz.
Genau, das, was Lukas gerade beschrieben hat, ist ja, also nennt man ja Progressive Enhancement. Das heißt, man hat drunter liegend eine Anwendung, die eigentlich mit nur blankem HTML funktioniert. Das heißt, wenn das JavaScript nicht geladen wird, kann ich trotzdem noch mit dem Server interagieren, indem ich halt zum Beispiel das Formular abschicke. Das bedeutet aber nicht, dass ich da kein CSS und JavaScript verwenden darf. Ne? Ich kann es natürlich schön machen und dass es für den Benutzer angenehm ist und sich gut anfühlt. Aber wenn es halt dann nicht da ist, dann funktioniert die Anwendung trotzdem noch. Und das mache ich, indem ich genau das mache, was Joy vorhin beschrieben hat. Ich verwende Links und ich verwende HTML-Formular.
Genau. Beantwortest du die Frage, Eberhard, von der Person?
Ja, tut es. Er hat geschrieben, cool, damit könnte man dann arbeiten, stimmt. Von daher alles gut. Super, danke.
Cool. Ja. Sehr gut. Ich glaube, wir stellen erstmal dann auch noch die weiteren Sachen vor, bevor wir es diskutieren, oder? Weil sonst ist es ein bisschen schwierig, das sich vorzustellen, wie die jetzt anderen Ansätze aussehen. Was denkt ihr? Ja? Mhm. Okay. Dann scrolle ich einfach mal weiter. Möchte einer von euch das vorstellen, oder soll ich nochmal? Nee, es ist egal.
Ach, gerne.
Okay, gut. Dann, also SPA, das ist der Begriff für Single Page Application. Das sind halt Anwendungen, die sehr, sehr starken Fokus auf die Client-Seite setzen, wo viele Teile der Anwendung eben in JavaScript implementiert sind. Bei dem Server-Side-Rendering habe ich natürlich die Wahl zwischen ganz, ganz vielen verschiedenen Sprachen, mit denen ich einen Server bauen kann. Ob das jetzt Erlang, PHP oder C ist, ist eigentlich egal. Im Client bleibt meistens nur JavaScript. Gut, es gibt jetzt irgendwie WebAssembly und es gibt Sprachen, die zu JavaScript kompilieren, aber so im Allgemeinen reden wir hier über JavaScript. Auch hier bleibt natürlich grundsätzlich erstmal der State auf dem Server. Die Datenbank ist immer noch auf dem Server. Die Business-Logik bleibt auf dem Server, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und dann stellen wir irgendeine Art von JSON-API zur Verfügung und reden dann über JSON mit dem Client. Jetzt ist jemand weggescrollt. Genau. Und wir haben dann einen JSON-Client, der mit dem Server spricht. Das kann irgendwas Selbstimplementiertes sein. Manche Frameworks bieten da aber auch schon Sachen an, wie beispielsweise Ember.js oder Angular. Die bieten halt Support an, um so einen JSON-Client zu bauen. Und das Routing, und das ist ein ganz, ganz essentieller Part, der passiert jetzt auf dem Client. Das heißt also, wenn wir zwischen verschiedenen Teilen der Webseite hin und her wechseln, machen wir das ohne eine Server-Interaktion, wechseln wir die Routen durch, können dabei auch die URL tatsächlich verändern, was halt wichtig ist für Bookmarks und um Links zu teilen und so weiter. Wir haben die Rendering-Logic vollständig auf dem Client, also sowas wie jetzt den Integer 1000 in irgendwie eine Zahl zu verwandeln, eine schöne Zahl zu verwandeln, das würden wir auf jeden Fall auf dem Client machen. Look and Presentation Logic bleibt trotzdem hier unten. Jetzt ist ganz wichtig, hier zwei Sachen sind hier gespiegelt. Nochmal State und Business Logic. Das ist eine Beobachtung einfach, dass das gar nicht anders möglich ist. Also einmal Business Logic, wie jetzt zum Beispiel das Addieren des Warenkorbs, das können wir natürlich auch auf dem Client machen. Wir müssen damit nicht unbedingt oft mit dem Server sprechen. Aber wir müssen immer das auch auf dem Server machen, weil wir müssen immer prüfen, ob das, was der Client gemacht hat, auch wirklich korrekt war. Weil er könnte ja sonst das alles manipulieren. Der Client kann immer verändert werden. Das heißt, also wir dürfen dem Client nicht trauen. Das heißt, alle Business-Logik, die halt in irgendeiner Persistenz oder so weiter landen würde, müssen wir immer verifizieren, bevor wir das ausführen. Das heißt also, die Logik wird hier dupliziert und wird in den meisten Fällen natürlich auch zwischen zwei verschiedenen Programmiersprachen dupliziert. Also der serverseitigen Sprache, die wir verwenden, außer wir verwenden JavaScript, und der clientseitigen Sprache. Und auch der State wird in vielen Fällen dupliziert. Das heißt also, wir haben natürlich immer den State auf dem Server, damit wir da auch die anderen Clients was mitbekommen. aber wir wollen bestimmten Teil des States bestimmt auf dem Client halten, weil sonst haben wir zu viele Interaktionen mit dem Server und dann wird die Anwendung langsam. Das heißt also, um die Anwendung zu optimieren, um die besonders schnell zu bekommen, müssen wir Teile hier duplizieren. Und dann gibt es jetzt noch das Thema von der Hydration, also das, was fast alle modernen Single-Page-Frameworks machen, ist, sie bieten eine Möglichkeit an, die Seite auch quasi auf dem Server zu betreiben, mithilfe von Node.js in den meisten Fällen. Und da wird einfach die Rendering-Logic und das Routing, was wir hier auch ausführen, einfach nochmal ausgeführt. Also es ist derselbe Code, der auch hier ausgeführt wird. Und dadurch können wir die Seite einfach ausliefern, ohne dass JavaScript benötigt wird. Und dann mit einem Verfahren, das sich Hydration nennt, quasi das JavaScript anschalten und die Kontrolle übernehmen lassen. Na, das ist quasi die Idee dahinter. Damit haben wir clientseitiges State Handling. Also wir können den State hier clientseitig verwalten. Wir haben viel besseren Offline-Support. Also hier links haben wir gar keinen Offline-Support. Es ist überhaupt nicht möglich, irgendwie offline zu arbeiten. Hier können wir jetzt tatsächlich offline arbeiten. Ist aber auch immer eine Frage der Business-Domain. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Chat bauen, da ist der Offline-Support wahrscheinlich nur lesend, weil wir können ja keine neuen Nachrichten verschicken, wir können keine neuen Nachrichten lesen, wir können nur quasi auf das Archiv zugreifen oder sowas, was in den existierenden Chats nicht funktioniert, aber sei es mal drum. Es ist näher dran von der Programmierung an dem Desktop-Modell, wie wir Anwendungen bauen, also eher so, wie wir eine Swing-Anwendung bauen, als wie wir halt eine serverseitig gerenderte Anwendung bauen. Die Performance ist besser, das stand hier auch schon, weil sie in einer anderen Art und Weise besser ist. Die Startzeit ist meistens schlechter, weil wir halt erst das ganze JavaScript ausführen müssen. Aber sobald es einmal läuft, sind wir halt in dieser Anwendung drin und haben halt eine sehr gute, schnelle Seitentransition beispielsweise. Die große Stärke von diesem Ansatz ist, dass wir einen komplexen, globalen Client-State haben können. Das heißt, wir können halt Dinge halt einfach global behalten, über Seitenwechsel hinweg, ohne dass irgendwas kaputt geht. Wir können Offline-Support bauen, was halt vorher in einem anderen Modell nicht möglich ist. Aber es hat halt immer so ein bisschen Probleme, wenn wir halt verschiedene Devices haben. Also es spielt seine Stärke dann aus, wenn wir relativ gut wissen, welche Browser verwendet werden. Wenn wir wissen, alle Leute benutzen sowieso nur Chrome, dann ist es besonders gut. Wenn auch mal ein Internet Explorer 11 vorbeikommen kann, ist es nicht so gut, weil dann müssen wir halt auch darauf achten, dass das ganze JavaScript in diesem anderen Browser funktioniert.
Ja. Genau, also das, was ich hierzu sagen würde, ist also, wenn man so Stichwörter wie GraphQL heißt, also hört, hier in diesem Bild steht so JSON API, JSON Client, so, business, so irgendwie sowas. Die Idee von GraphQL ist, dass ich eben so irgendwas, also also irgendwie diese GraphQL verwenden, statt so selber so Endpoints für diese JSON zu bauen, sondern ich habe irgendwie so eine Sprache, mit der ich dann direkt auf Datenbanken zugreifen kann, zum Beispiel. Die Architektur als solches ist aber so sehr ähnlich, auch wenn man GraphQL nimmt, aber dann ist es dieses JSON-API, diese JSON-Endpoints muss ich selber nicht pflegen. Das ist der Vorteil von GraphQL an der Stelle. Genau. Und ich finde, wofür so eine Architektur gut ist, ist zum Beispiel für hochinteraktive Anwendungen. Zum Beispiel dieses Miro-Anwendung, das ist das, was wir gerade auch haben, wo man so editieren möchte und man möchte so irgendwie Kacheln überall rumziehen und es ist sehr komplex und man möchte sehen, dass so ein Editor ist ein gutes Use Case für sowas. Und auch gegebenenfalls so eine Dashboard-Anwendung, wo ich nur so irgendwie von 4 oder 5 verschiedenen Anwendungen so den Status abrufen möchte und das irgendwie immer aktualisieren möchte und den aktuellen Status so von mehreren Anwendungen aggregieren möchte oder so. So für solche Anwendungsfälle kann man so irgendwie dieses eher Client-Side-lastige Rendering man könnte so überlegen, dass das passt.
Genau, es gibt jetzt genau dazu eine Frage, und zwar fragt Mivo, warum GraphQL und warum nicht so etwas wie HTOS?
Also grundsätzlich geht das natürlich auch. Für die Leute, die ja nicht wissen, was das bedeutet, das ist ein Begriff aus der REST-Welt, also Hypermedia as the Engine of Application State, wäre jetzt meine persönliche Präferenz gegenüber GraphQL. Was Joy meinte, ist, dass wenn Leute das hier lesen, dass sie dann vielleicht denken, dass damit nicht sowas gemeint ist wie GraphQL, aber sowas ist hier auch gemeint, weil es derselbe Grund, dieselbe grundlegende Architektur ist. Das heißt also, das, was hier gesagt wird, trifft sowohl dann zu, wenn wir eine Hypermedia API bauen, als auch wenn wir eine GraphQL API bauen. Ob das jetzt in dem speziellen Fall besser oder schlechter ist, ist nochmal ein unabhängiger Teil, ändert aber erstmal nicht die grundlegende Architektur, würde ich behaupten.
Gut. Dann, also eine Anmerkung war jetzt bei YouTube, gibt es Design Patterns für gute CSS-Strukturierung? Ich glaube, da ist der Verweis auf die letzte Episode, die wir gemacht hatten, die Folge 20, sinnvoll. Da hatten wir das halt irgendwie glaube ich, relativ ausführlich diskutiert.
Dazu würde ich ganz kurz noch ergänzen. Also wir haben es deswegen hier in dieser Folge ausgeklammert, weil wir uns einig sind jetzt mittlerweile, dass das eine unabhängige Entscheidung ist. Also wie wir das CSS und so weiter strukturieren, das können wir machen und das sollten wir tun. Das ist super wichtig, aber es ist eine unabhängige Entscheidung von dem, was wir hier sehen. Das ist einfach nur der Punkt. Deswegen wollen wir es jetzt an der Stelle nicht diskutieren. Ja.
Genau so. Und dann war noch die hier eine Anmerkung, also einmal war eine Anmerkung mit Internet Explorer 11 braucht man nicht mehr zu supporten. Ich glaube, und da kamen wir zurück, im Business-Bereich leider schon. Ich glaube, dem ist ja nichts hinzuzufügen. Aber was hier noch ein Thema war, war für den globalen Client-State kann ich definitiv Redox Request Core empfehlen. Das hat eingebautes Fetching-Support für komplexes Error-Handling, lädt die Requests automatisch in den Redox-Store und so weiter. Mögt ihr dazu noch was sagen? Also vielleicht auch noch mal kurz irgendwie, also ich vermute, dass worauf es halt hinausläuft, ist, dass ich eben den State repliziere, so wie ich es ja auch gesagt habe, und dass man dann irgendwie am Ende das Problem hat, dass man den State auf dem Client oder auf dem Server hat. Ist sowas wie Redox dann etwas, wo ich einfach sage, ich lade dieses Framework runter und dann ist das Problem beseitigt?
Also Redox ist tatsächlich ein Architekturmuster in Front, also für Zustandsbehandlung. Es ist ein Teil von so eine Entscheidung, die man treffen kann, wenn man eine Anwendung baut, in dem Fall im React-Umfeld. Aber das ist nicht so zum Beispiel das ganze SPR. Das würde hier so, es wäre so eine Entscheidung, die man hier in dem Fall treffen würde für die Behandlung von dem Zustand.
Genau. Es gibt ja in anderen Single-Page-Application-Frameworks auch. Und ich würde sagen, das ist eben ein Mittel, ein Pattern, um damit umzugehen, dass man jetzt hier eben viel Komplexität in den Client zieht. Also das hilft dir, wenn man das macht, dann hilft es natürlich, so ein Pattern anzuwenden. Und ich mag das eigentlich auch ganz gern, zum Beispiel. Aber wenn ich die Komplexität halt oder diese Weltbehandlung im Client gar nicht habe, dann brauche ich natürlich auch kein Tool.
Okay, wenn das also ein Pattern ist, bedeutet es, dass es keine Library ist. Aber was zeichnet jetzt dieses Pattern aus? Also was bedeutet das jetzt konkret? Was mache ich, wenn ich Redux mache?
Also bei Redux, also ist es auch eine Bibliothek. Die Bibliothek ist nach dem Pattern benannt oder andersrum. Ich weiß die Geschichte nicht mehr so ganz genau. Aber das Besondere am Redux-Pattern ist, dass es so ein bisschen dieser funktionalen Entwicklung entspricht, dass wir halt quasi einen globalen State haben und wenn wir etwas an dem State verändern, dann können wir die gesamte Anwendung quasi wie eine Funktion nochmal aufrufen und dann neu rendern. Ne, das verträgt sich sehr gut mit diesem React-Ansatz und wir können halt sehr genau State-Veränderungen an diesem globalen, gesharten State ändern, ohne dass wir dabei diese ganzen Probleme haben. Also es ist eigentlich ein Weg, die Komplexität von globalem State-Management zu managen. Ne? Wichtig dabei ist halt immer, auch wenn das uns dabei hilft, diese Komplexität zu managen, ist die Komplexität natürlich nicht weg. Ne? Also wie Franzi sagte, wir haben auch die Möglichkeit tatsächlich auf diese Komplexität zu verzichten. Wenn wir die Komplexität haben, dann müssen wir uns einen der vielen, vielen Wege aussuchen, wie wir damit umgehen. Aber dann haben wir uns, also mein erster Schritt wäre halt erstmal zu entscheiden, wollen wir hierhin, dahin, dahin oder dahin. Und dann, wenn wir uns für diesen Schritt hier entschieden haben, dann zu entscheiden, wollen wir vielleicht Redux benutzen oder wollen wir das so wie Angular machen, dass es zum Beispiel ganz, ganz anders handhabt, wie man mit solchem globalen State umgeht.
Okay, also Anmerkung zu dem Thema ist jetzt noch hier, Redux ist eine Library, Flux ist das Pattern.
Ja.
Okay, gut, einverstanden.
Dann haben wir es sozusagen da klar bekommen. Was steht hier? Achso, genau. Gibt es nicht noch die fette SPA, also eine SPA, die komplett die Business-Logik beinhaltet und mit dummen Services in den State schreibt, indem man zum Beispiel diverse fertige Services nutzt? Ich vermute, die Aussage ist dann, dass man eben Ja, also die gesamte Logik im SPA halt, das lese ich halt zum einen daraus, steht da ja die komplette Business-Logik. Und ich denke, dass die Aussage auch ist, dass das Date dann komplett auf dem Server ist, was ja wahrscheinlich irgendwie ein Widerspruch ist zu dem, was ihr gerade gesagt habt, wo ihr irgendwie sagt, naja, das ist irgendwie dupliziert und auf beiden Seiten.
Also klar, also die Möglichkeit quasi, das habe ich versucht zu sagen, ich habe das ein bisschen versucht abzukürzen, damit ich nicht so viel rede. Also grundsätzlich haben wir natürlich die Möglichkeit quasi zu sagen, der State ist nur hier oben und hier unten gar nicht. Ja, das wäre ein Teil von dem, was die Person geschrieben hat. Das würde halt bedeuten, dass wir für jeden einzelnen Zugriff auf den State einen Netzwerk-Request haben. Und der ist natürlich viel langsamer, als wenn wir jetzt eine Anwendung haben, die auf dem Server läuft, die vielleicht im nächsten Rack steht oder bei Amazon in derselben, im selben, was weiß ich, Security, sonst was, Group, bla bla. Dann ist der Zugriff viel, 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 viel schneller, als wenn wir von der Anwendung jedes Mal reden. Das heißt also, wenn wir einfach nur anfangen würden, die Business-Logik auf den Client zu schieben und den State auf dem Server zu lassen, eins zu eins, dann würden wir eine extrem langsame Anwendung bauen. Das ist, glaube ich, nicht wünschenswert. Deswegen ist es eigentlich immer so, dass wir zumindest einen Teil des States auf dem Client halten, entweder sehr bewusst oder eher unbewusst, in vielen Fällen eher unbewusst, und dann halt das, was dazu führen kann, dass diese States auseinanderlaufen. Der andere Teil mit der Business-Logik habe ich eben auch versucht zu erklären. Grundsätzlich ginge das natürlich. Wir könnten quasi die gesamte Business-Logik rausstreichen und wir machen hier direkte Datenbankzugriffe, ja, also überspitzt formuliert. Das würde aber bedeuten, wir müssten dem Client vollständig vertrauen. Ja, also wenn wir irgendwie verifizieren wollen, dass das, was der Client getan hat, korrekt ist und auch unserer Logik entspricht, dann müssen wir das gegenverifizieren. Wenn wir in einem Unternehmen sind und wir sagen, die ganze Software, die auf den Clients läuft, wir können denen vertrauen, unsere Mitarbeiter würden die niemals manipulieren und so weiter und so fort, dann könnten wir das theoretisch machen, aber ich habe noch nie so einen Fall mitbekommen, dass das wirklich geht. Also werden wir immer wichtige, also große Teile der Business-Logik hier gegenchecken müssen, um zu prüfen, ob die korrekt ausgeführt wurden. Auch wenn wir sie aus Effizienzgründen auch schon auf dem Client ausführen.
Ja, ich würde keinen Shop bauen, wo ich dem Browser als Client vertraue, dass der mir schon den richtigen Preis schickt, zu dem ich dieses wunderschöne T-Shirt verkaufen möchte. Mhm.
Wenn du es trotzdem machst, sag mir bitte Bescheid, das würde mich interessieren. Also insbesondere würde mich interessieren, bei dem Shop dann als Kunde zu sein. Weitere Frage oder Anmerkung ist, die Kategorie von SPA wäre zu diskutieren. Theoretisch könnte es auch eine MPA sein. Ich nehme mal an, eine Multipage-App. Durch das Webmanifest und Offline-Storage wäre diese dann komplett im Browser vorgehalten. Warum habt ihr SPA gewählt? Also ich vermute, dass da die Idee ist, dass man irgendwie mehrere SPA-ähnliche Dinge hat, die sich dann durch den Offline-Storage im Browser und State teilen und man darüber eine Anwendung baut.
Genau, auf das gehen wir, glaube ich, noch ein. Haben wir das als eigenes Pattern eingetragen oder hatten wir das oben in dieser Zettel-View? Wo hatten wir das nochmal? Wir hatten das auf jeden Fall diskutiert.
Ich glaube, wir haben es nicht aufgemalt.
Ja. Magst du dazu was sagen, Franzi? Du hattest dazu auf jeden Fall ein bisschen was erklärt zu diesen Varianten. Also warum wir das quasi als, also wir könnten, der Begriff, gut, wir könnten SPA/MPA hinschreiben. Der Begriff SPA bezieht sich ja vor allem darauf, dass quasi ja immer dasselbe HTML ausgeliefert wird. Und sobald wir hier serverseitiges Rendering machen, dann bewegen wir uns sowieso in eine MPA-Welt. Ja, aber gut, der Begriff, ja, könnte man einen anderen benutzen, aber der Hauptintention dahinter war, glaube ich, was ist, wenn man mehrere Angular-Apps oder mehrere React-Apps nebeneinander stellt? Ist das dann eine andere Architektur?
Die sich dann insbesondere bei den Offline-Storage irgendwie State teilen, nicht? Das scheint ja die wesentliche Idee dabei zu sein. Hm?
Ja, ich erinnere mich jetzt nicht dran, dass wir darüber schon gesprochen hatten.
Bei deinem Klebezettel-Ding, Integrationspattern. Oder wollen wir das später diskutieren?
Vielleicht verschieben wir das nochmal auf.
Ja.
Vielleicht genau. Ist es besser, wenn wir erst die anderen Pattern noch angucken und dann gucken, wo das passt.
Ja.
Genau. Stefan Tilkoff merkt an bei YouTube, man kann natürlich, wenn man Lust hat, also es geht nochmal zurück auf die HTOS und GraphQL-Diskussion, glaube ich. Man kann natürlich, wenn man Lust darauf hat, auf dem Server echtes REST inklusive HTOS machen und in der SPA einen Browser nachbauen. Oder man nimmt halt den es schon gibt. Da kam dann als Anfrage, also vielleicht zum Hintergrund, ich weiß nicht, ob das allgemein sozusagen klar ist, REST, Hypermedia und so weiter ist ja die Grundlage des Internets, sodass eben HTML seit mit HTTP eine ganz stumpfe, einfache Webseite eigentlich eben HTOS und REST und Hypermedia macht, sodass man da eben, das ist glaube ich sozusagen der Hintergrund, also nicht ein Browser und ein Webserver machen das halt irgendwie gewisserweise schon. Da kam dann als Frage noch von Philipp Reich, macht das Brazer von MS nicht so? Da kam als Antwort von Stefan, ob da HateOS ein Teil ist, weiß ich nicht.
Ja, ich war auch nicht.
Genau, dann gut, also dann lassen wir das sozusagen stehen. Also es ist halt, glaube ich, eine gute Ergänzung. Und dann kam von Mifu noch die Frage, ich weiß nicht, ob die Frage schon beantwortet wird, aber warum denkt ihr, dass SPAs so viel, meiner Meinung nach, zu viel benutzt werden?
Zu viel benutzt werden? Ich glaube, weil es so irgendwie cool ist. Also ich glaube, oft in Projekten werden so Technologien ausgewählt, weil Entwickler die ausprobieren wollen. Und wenig, also so wegen Entwicklerzufriedenheit eigentlich und nicht so wie sehr das, welche Anforderungen haben wir so und so weiter. So für eine CRUD-Anwendung, die eine Tabelle rendert, kann man so sich überlegen, welches Pattern dazu gut passt.
Ja. Genau. Also ich glaube,
Katz die Ruppel bei Twitch merkt auch gerade an, React ist cool.
Ist
die. Genau, also vor allem ist es halt, wenn man halt drauf schaut, wie so die Tools sind, die einem zur Verfügung gestellt werden und wie so die Workflows sind, viele Sachen sind halt in diesen SPA-Frameworks einfach sehr, sehr gut gelöst und machen einfach bei der Entwicklung einfach Spaß. Ne? Also das möchte ich den Leuten ja auch gar nicht schlecht reden. Das ist ja auch ein Grund. Ne? Die Frage ist halt nur, ob es dann trotzdem in der richtigen Architektur für die Anwendung landet. Das ist halt eine separate Frage. Aber ich glaube, das ist einer der Gründe, warum viele Leute das gerne machen. Und ja, weil Leute auch gerne neue Sachen ausprobieren, was auch ja total valide ist. Ne? Aber also wenn ich so auf die Uhr gucke.
Sorry. Genau, vielleicht, ich will doch noch eine Anmerkung loswerden. Also ich an der Stelle, deswegen hatte ich das eben auch schon mal gesagt, ich sage es aber gerne nochmal, das, was Joy eben sagte, dass man sozusagen dann die Technologie auswählt, abhängig von den Anforderungen. Ich glaube, das ist so der Kernpunkt, nicht? Und da können eben SPAs rauskommen oder irgendwas anderes. Und ich glaube, das ist ja auch ein bisschen so der Kern der ganzen Veranstaltung, was eben dazu führt, dass man von dem Szenario abhängig dann irgendwas wählt und SPAs dann vielleicht überbenutzt, weil sie es halt in bestimmten Szenarien dann bessere Lösungen gibt, die eben nicht SPAs sind, anhand der Anforderungen. Das wäre eigentlich dann so der Punkt, glaube ich.
Ich habe auch Erfahrungen gehabt, also nur dazu, wo eigentlich die Frontend-Technologien vorgeschrieben waren für alle Anwendungen für ein ganzes Unternehmen, so als Makroentscheidung. Und das war meiner Meinung nach so eine katastrophale Entscheidung, dass man nicht so, dass man irgendwie Technologien vorschreibt, bevor man die Business-Anforderungen so sich anguckt, finde ich, sollte man nicht machen.
Ja, das ist eine ähnlich gute Idee wie bei der Datenbank.
Genau, also letzte Anmerkung noch auch von Mifo ist, aber dann könnte man doch auch sowas wie Next.js React for Static Rendering
benutzen. Da kommen wir noch zu. Ja, ah, okay, das ist ein eigenes Pattern, was gleich noch kommt. Ja.
Dann
ja,
sollten wir wahrscheinlich das? Tatsächlich...
Mhm. Ja, kommt. Joy versprochen.
Okay. Ich will noch loswerden, weil ich glaube, das habe ich letztes Mal schon behauptet, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, dass ThinkPad-Apps deswegen so populär sind, weil die so auf diesem komponentenbasierten Denken aufbauen und das natürlich an bestimmten Stellen ganz viele Vorteile mit sich bringt und das ist in den ThinkPad-Frameworks ist es so ganz essentiell. Also da ist das so das innerste Konzept, würde ich behaupten. Und es ist schön, das zu entwickeln und es gibt auch quasi, also beim Entwickeln auch an anderen Stellen dann Vorteile dadurch, zum Beispiel, dass es mir dann leichter fällt, CSS so zu schreiben, dass ich nicht immer so dieses große Ganze im Blick haben muss, sondern dass ich mich eben auf meine Komponente, die ich gerade entwickle, konzentrieren kann.
Weil ich behaupten würde, dass es tatsächlich halt unabhängig ist von dem, also dass man das auch selbst in dem linken Ansatz machen könnte, aber ich glaube, im SPA ist es einfacher, weil es halt einfach von Anfang an so vorgesehen ist und die Technologien so gebaut sind, dass sie diesen Ansatz, den wir alle drei, glaube ich, super finden für Frontend-Entwicklung, total einfach machen. Und das ist halt bei den traditionellen Frameworks schwieriger, sag ich mal. Mhm.
Ja. Genau, also der Punkt ist, dass es so als Kernkonzept da drin steckt und dann beim Entwickeln auch da so hingedreht.
Ja, absolut.
Quasi. Und das ist der einfachste Weg und dann, es fühlt sich natürlich an und dann wird es auch gut. Und das ist quasi auf der, wenn ich jetzt Server fertig rendere zum Beispiel, ist nicht ganz gut.
Ja,
weil das Tooling nicht so gut ist.
Aber trotzdem müssen wir noch unsere anderen Kategorien noch betrachten, weil sonst schaffen wir das in der Zeit nicht.
Genau, ich dachte auch gerade, also es gibt noch weitere Diskussionen, aber wir sollten da wahrscheinlich eben tatsächlich inhaltlich erstmal weitermachen.
Ja.
Genau, also eine Variante von diesen zweien, die wir gerade vorgestellt haben, ist Server-Side-Rendering mit Rich Components. Man könnte einfach sagen, dass es Server-Side-Rendering ist. Ich würde es hier aber einfach als separate Kategorie aufzählen, einfach um nochmal klarzumachen, dass das halt auch nicht eine statische Welt ist. Also wenn man wenn man das Server-Side-Rendering macht, dann könnte man sich entscheiden, dass bestimmte Komponenten, bestimmte Teile der Seite sehr, sehr hoch interaktiv sind auf eine andere Art und Weise bauen als den Rest der Seite. Ja, also meine Beobachtung ist, dass viele Seiten einen hohen Anteil haben, der statisch, also serverseitig super gerendert werden kann, weil es halt irgendwie Inhalte sind, Texte und so weiter, die einfach da sind und sich auch nicht mehr ändern. Und dann kleinere Teile sehr interaktiv sind, beispielsweise jetzt irgendwie eine Karte, in der man halt das Urlaubsgebiet auswählen kann oder irgendwie so ein Produktding, wo man sein Produkt von 360 Grad betrachten kann oder irgendwie sowas. Und es ergibt Sinn, diese eine Komponente anders zu bauen als den Rest, also dann zu sagen, diese Komponente hier, die baue ich mit einem Ansatz, der halt eher so ist wie eine Single-Page-App, benutzt vielleicht sogar sowas wie React oder Vue.js oder Svelte oder was auch immer. Und den Rest baue ich aber serverseitig gerendert. Das heißt, das Routing bleibt ganz auf dem Server bestehen und bestimmte Komponenten funktionieren so und die kommunizieren dann entweder mit einer JSON-Schnittstelle, vielleicht reden sie aber auch mit HTML, holen sie HTML-Snippets vom Server und wir haben dann tatsächlich Teile der Rendering-Logic auf dem Client. Und damit ist es sehr ähnlich zu der klassischen, zu den Eigenschaften von dieser klassischen Architektur, aber man kann halt komplexere UX-Anforderungen erfüllen in diesem kleineren State und wir können halt komplexen Komponenten-State abbilden. Also wir haben keinen globalen State auf dem Client, aber die einzelne Komponente kann eine riesige, komplexe State haben, den sie verwaltet. Und auch, wir könnten das mit React und Flux bauen oder so. Das wäre absolut möglich wäre so ein bisschen so ein Hybrid zwischen den beiden Ansätzen.
Genau, also Fragen, die da, glaube ich, noch relevant sind, welches Framework unterstützt Server-Side-Rendering und Rich Components?
Das kann man zum Beispiel mit Web-Standards zum Beispiel machen. Also wenn man sich überlegt, dass man die Rich Components als Custom Elements abbildet. Custom Elements sind also ein Teil von diesen vier Web Component Spezifikationen für JavaScript. Dann könnte man so quasi wenn man die Seite rausrendert, müsste es einfach nur an bestimmte Stellen, die so diese Components angebunden werden. Das könnte man zum Beispiel mit Custom Elements machen oder auch, wenn es eine React-App ist, einfach sagen, okay, es gibt eine kleine React-App, die hört auf dieses Element mit dieser ID und diese ID wird clientseitig durch diese Bridge-Component ersetzt.
Würde also bedeuten, dass ich da Server-Side-Rendering sozusagen normal mache, also irgendwelche HTML-Tags rauswerfe und die Rich Components würde ich dann mit irgendwas implementieren, also wie du gerade sagtest, mit React oder irgendeinem anderen Framework, was dann entsprechend auf bestimmte Elemente reagieren würde.
Genau, oder wie Joy sagt, ohne Framework, mit Hilfe der eingebauten Möglichkeiten des Browsers.
Mhm. So, und da kommt dann noch die Frage, die Custom Elements, unterstützt das jeder Browser?
Ja.
Ja.
Beziehungsweise man kann es auch polyfillen, also Internet Explorer 11 unterstützt es nicht. Wir hatten gehört, also, dass das jetzt nicht mehr von Microsoft supported wird. Das heißt, man sollte nicht das als Hauptbrowser mehr nehmen, finde ich. Gibt es wirklich moderne Browser, die das nicht unterstützen?
Nee.
Ja. Die haben entschieden, einen Teil der Spezifikation nicht zu bauen. Das ist eben dieses Is-Element. Dass du eben nicht so existierende Elemente erweitern kannst, wenn du einen Custom-Button machen möchtest. Das heißt, du musst das entweder polyfillen für Safari oder einfach die andere Variante nehmen von
Genau.
Castor.
Also um die, für die Leute, die vielleicht nicht wissen, was ein Polyfill ist. Also Polyfill ist einfach ein JavaScript-Nachbau von einer existierenden Spezifikation. Das heißt also, wir würden den halt auch nur an die Clients ausliefern, die es brauchen. Das heißt, die Leute, die mit dem aktuellen Chrome kommen, die brauchen kein extra JavaScript runterzuladen, da ist alles eingebaut. Und die Leute, die mit dem Internet Explorer 11 kommen, die laden halt ein extra JavaScript-Snippet runter, wo quasi einfach Custom Elements in JavaScript nachimplementiert sind.
Super. Ihr habt noch
Gut.
weitere Ansätze, nehme ich an, nicht?
Genau.
Genau, dann
Ja,
sollten wir,
es
oder?
kommen noch zwei. Der nächste ist die App-Shell. Da kann vielleicht die Franzi was zu sagen.
Genau. Also bei der App-Shell ist es so, das ist auch so eine Mischung, die so zwischen Single-Page-App und Server-Side-Render sitzt. Und da ist es so, es wird ein Applikationsrahmen geladen, zum Beispiel auch Server-Side-Render oder zum Beispiel, indem ich es statisch abgelegt habe, könnte ich zum Beispiel einfach ein statisches HTML-File auf meinen Webserver legen, das diese App-Shell, diesen Rahmen bildet. Das soll möglichst klein sein und am besten cachebar. Das kommt darauf an, wie ich es mache, ob der gut cachebare Rahmen jetzt dann noch eine Konfiguration nachlädt oder ob ich es nicht ganz so lange cachebar mache, dann würde ich bräuchte ich nur einen Request, um diesen Rahmen zu laden. Jedenfalls hat dieser Rahmen eigentlich nur die einzige Aufgabe, die Bereiche der Anwendung zusammenzubringen. Also der ist zuständig für die Navigation zwischen den Anwendungsbereichen. Ich habe jetzt hier oben, habe ich jetzt so vier beispielhafte Navigationselemente skizziert und wir sind jetzt gerade auf dem grünen Element und dann ist der eigentliche Content, der gerade angezeigt wird, der kommt aus einer anderen Anwendung. Also dieses Pattern ist dazu da, um Frontends zusammenzubringen, die aus verschiedenen Deployables bestehen, also Microfrontends quasi. Das ist ein Microfrontend-Pattern. Und ich lade eben diesen Anwendungsrahmen, der kennt diese festen Bereiche, die ich habe. Und die werden dann zur Laufzeit, also vom Browser aus, nachgeladen. Also wenn ich den Anwendungsrahmen aufrufen, dann befinde ich mich in dem einen Bereich und der würde dann von dem anderen Service diesen grünen Content in dem unteren Bereich nachladen und den darstellen. Und in dem Moment, wo ich zu dem anderen Bereich navigiere, würde der Content in dem unteren Bereich eben aus dem anderen Backend-Service geladen werden. Genau, von diesen Pattern gibt es verschiedene Varianten. Also ich kann hier zum Beispiel auch auf einem Single-Page-App Framework basieren. Dann wäre da ganz viel oder würde alles komplett im Browser gerendert zum Beispiel. Ich könnte jetzt aber auch zum Beispiel hergehen und sagen, das, was ich in den Content-Bereich nachlade, das würde ich, kann ich jetzt zum Beispiel auch serverseitig rendern. Genau.
Und das Grüne wäre jetzt wären die vier verschiedenen Elemente alle im selben Single-Page-App-Framework geschrieben oder in unterschiedlichen oder?
Das kann man so machen. Also man kann es auch ganz ohne Single-Page-App Framework machen, aber ich könnte jetzt natürlich vorgeben, okay, alle meine Deployables, alle meine Services sollen jetzt halt in Angular implementiert werden, damit ich dann hinterher zur Laufzeit auch nur dieses eine Framework laden muss. In dann vermutlich einer Version, also da würde zum Beispiel dann in der Variante eine gewisse Kopplung entstehen, was halt nicht so wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel Server-Side verändern würde. Es gibt ein Framework-Tool, das nennt sich Singlespar. Das ist ein Weg, um quasi verschiedene Frameworks zusammenzubringen. Also das würde ermöglichen, dass ich jetzt hier mit vier verschiedenen Single-Page-Frameworks arbeite und die zusammen auf einer Seite unterbringe. Ob man das jetzt wirklich will, muss man sich aber überlegen, weil im Endeffekt muss der Nutzer das alles runterladen. Und es bringt ganz sicher auch eine gewisse Komplexität mit sich. Also genau.
Wenn ich das umsetzen will, wenn ich das umsetzen will, lade ich dann irgendwas runter, gibt es da irgendwo etwas, was so eine App-Shell implementiert und was ich nur nutzen muss? Oder muss ich da selber was schreiben, um diese App-Shell umzusetzen?
Also alle Literatur, die ich dazu gelesen habe oder auch irgendwie Systeme gesehen habe, da war es so, dass die App-Shell quasi was selbstimplementiertes ist. Mhm. Und dadurch, dass es aber auch wirklich nur minimaler Code ist, also es soll so wenig wie möglich sein, es soll eigentlich ja auch keine große Logik beinhalten, diese App-Shell, sondern es soll eigentlich nur was sein, was halt weiß, es gibt diese vier Bereiche und die lade ich von hier, von hier, von hier und von hier. Und wenn ich wechseln will, dann also baue ich halt quasi die Navigation dazu auf. Ne?
Okay.
Genau. Also kennzeichnend dafür ist auch, dass die Teilbereiche sich untereinander nicht kennen. Das heißt, ich habe jetzt in dem Content-Bereich von dem einen Bereich normalerweise, also in der idealen Implementierung dieses Patterns, habe ich keine Links auf die anderen Bereiche, weil ich ja gar nicht weiß, ob die jetzt eigentlich da sind oder nicht. Bei dem Server-Side-Rendered-Pattern zum Beispiel, da könnte man ja auch so Sachen einsetzen wie Transkription und so, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, ne? Also da ist es schon so, dass ich dann quasi in dem einen Bereich Elemente also in dem einen Service Elemente aus dem anderen Service referenzieren kann und einbinden über Transkription. Das würde ich hier eher nicht machen. Also da ist es so, dass die Bereiche, da braucht man auch die richtigen Anforderungen dazu, ne? Dass die Bereiche, die sind eigentlich sehr, sehr separat und sehr voneinander abgekapselt.
Genau, eine Frage ist noch im Chat gekommen. Muss man da auch aufpassen, dass sich das JavaScript aus den verschiedenen Apps nicht in die Quere kommt, wenn ich jetzt verschiedene Single-Page-App-Frameworks nutze?
Genau, da wäre eben dieses Single-Spar-Tool, das wäre was dafür sorgt. Wenn ich sowas nicht einsetze, dann muss ich halt selber dafür sorgen. Oder eben sagen, hey, ich nehm jetzt nur ein Framework.
Also das ist halt auch verwandt mit dieser Diskussion, die wir eben schon angefangen hatten. Also was ist, wenn man sich entscheidet, quasi seine nicht eine Single-Page-App zu bauen, sondern mehrere? Ein Ansatz dafür wäre beispielsweise eine App-Shell, ne, um dann zwischen diesen verschiedenen Single-Page-Apps zu wechseln, die dann halt jeweils einen bestimmten Bereich abgrenzen. Und dann ist die Frage, die man sich halt dann stellen muss, man hat quasi zwei Möglichkeiten, meiner Meinung nach, aber korrigiert mich gerne. Die eine wäre, man standardisiert auf ein bestimmtes Framework. Man sagt also, wir bauen alles mit Angular 7.5. Ja, dann könnte man sehr leichtgewichtig zwischen diesen verschiedenen Anwendungen hin und her springen, muss also nicht jeweils das Framework neu laden, sondern man bleibt einfach im Framework drin und liefert verschiedene Teile aus. Das hat aber den großen Nachteil, dass man sich auf das eine Framework einigen muss. Das heißt also, wenn Angular 7.4 durch 7.5 ersetzt wird, weil das Update kommt, müssen alle gleichzeitig updaten, weil sonst ist die Version inkompatibel. Das ist natürlich ein Nachteil, weil eine Sache, die wir natürlich versuchen, auch mit Microservices auf der Serverseite zu verhindern, ist ja, dass so ein Framework-Update uns halt irgendwie Wochen oder Monate kostet, weil wir allen Code auf die neue Framework-Version bringen müssen. Ja, und wir sollten immer erstmal im Hinterkopf behalten, dass solche großen Änderungen kommen können. Die Leute, die Angular.js, also das alte Angular benutzen, können davon ein langes, trauriges Lied singen. Die andere Möglichkeit ist, wir geben jedem die Möglichkeit, quasi eine eigene Version zu machen. Und damit ist jetzt nicht unbedingt gemeint, dass man jetzt hier so ein Zoo aufbaut und macht irgendwie zwei in React, einen in Vue, einen in Svelte, was weiß ich. Das ist natürlich auch möglich, aber es geht vor allem auch darum, dass man verschiedene Versionen vom gleichen Framework verwenden kann, damit eben alle unabhängig den Versionssprung machen können. Das hat aber den Nachteil, dass wir dann jedes Mal, wenn wir zwischen verschiedenen Teilen der App, also zwischen verschiedenen Apps wechseln, jeweils quasi die eine App runterfahren, die andere hochfahren im Browser. Ne? So überspitzt formuliert. Das heißt, wir müssen einmal quasi den ganzen JavaScript-Kram neu ausführen und dann sind wir in der neuen App drin. Das heißt also, wir müssen entweder wieder auf irgendwelche Techniken zurückgreifen, um diesen Start schneller zu gestalten, oder wie die Leute merken halt, dass dazwischen ein Ladevorgang passiert.
Gut.
Ich glaube, zeitlich sollten wir ja zum. Also haben wir Zeit für den letzten?
Ja, also ein paar Minuten überziehen können wir auf jeden Fall. Von daher.
Okay.
Okay, dann würde ich da noch kurz drauf eingehen, weil das eben ja auch als Frage schon kam. Der letzte Stil ist halt der Serverless-Stil. Serverless ist halt auch ein neuer Begriff, also gibt es dafür 100 verschiedene Bedeutungen. Das ist jetzt der Next.js-Stil von Serverless. Diesem Stil von Serverless ist es so, dass wir das Rendern weder im Browser noch im Backend machen, sondern auf der Edge, also im CDN. Das heißt also, wir haben CDN-Knoten und darauf wird das JavaScript ausgeführt, um das HTML zu rendern, und das wird an den Client geschickt. Interessant dabei ist, dass jede Route eine eigene App darstellt. Also wenn wir also also wir haben nicht nur 5 Apps, sondern vielleicht 50, je nachdem, wie viele verschiedene Routen wir haben, die alle von einer eigenen App verwaltet werden. Wer sich noch daran erinnert, an Common Gateway Interfaces, also das funktioniert auf diese Art und Weise. Das heißt also, jede App wird quasi pro Request neu hochgefahren. Also es kommt ein Request rein, die App wird hochgefahren, bearbeitet den Request, beantwortet ihn und fährt wieder runter. Das läuft halt auf diesen einzelnen Edges. Dadurch ist aber auch alles quasi Autoscaling. Ne? Also wir können, es wird einfach so viele Prozesse hochgefahren, wie wir brauchen, solange unser Portemonnaie das noch hergibt und Cloudflare das nicht total leerräumt. Und wir haben dann noch die Option, clientseitiges Rendering zu machen. Also im Fall von Next.js beispielsweise ist das optional. Next.js kann auch quasi eine statische Seite einfach rendern. Ne? Also das ist quasi flexibel. Aber wir können halt auch wieder das, was ich eben schon kurz beschrieben habe beim SPA-Ansatz, können wir halt Iteration durchführen und können dann auf der Client-Seite weitere Schritte durchführen. Ja. Das heißt also, hier kommt es ganz, ganz intensiv darauf an, welchen von diesen Stilen wir verfolgen, ob wir halt auf dem Client rendern oder auf der Edge rendern. Das kann unterschiedlich sein. Wir können damit eine eher so klassische Architektur erreichen oder eher diese SPA-Architektur oder sogar vielleicht für verschiedene Teile der App das eine oder das andere. Wir müssen aber dabei eine Sache beachten und das ist das, wo wir dann auch nochmal im Diagramm quasi drauf waren. Wir haben jetzt halt eine extrem geringe Latenz zwischen dem Client und der App, weil die App halt auf der Edge läuft, also auf den einzelnen Knoten von dem CDN. Aber dadurch ist die Latenz zwischen diesem Edge und der Datenbank größer, wenn wir eine zentrale Datenbank haben, was wir in den meisten Fällen haben. Das heißt also, wir müssen uns hier ganz genau überlegen, ob wir, wenn wir mehrere Datenbank-Requests für einen Request machen müssen, bezahlen wir die Latenz mehrfach und dadurch wird die Anwendung sehr, sehr langsam. Kommen wir mit relativ wenigen Datenbank-Requests aus, dann bietet sich dieser Ansatz vielleicht an, sage ich mal. Die Stärke davon ist, es ist sehr, sehr einfach zu skalieren, weil es quasi automatisch passiert. Man muss gar nichts dafür tun. Es funktioniert halt einfach. Und die Latenz zwischen Client und App sind halt sehr, sehr gering. Ja, das heißt also, hier gibt es Untervarianten von, aber grundsätzlich ist das dieser Stil, auf den auch eine Frage sich bezogen hatte.
Gut, wenn es dazu sozusagen von eurer Seite keine weiteren Anmerkungen gibt, also die eine Sache, die, genau, das ist eigentlich eine Frage, die mich jetzt auch noch interessiert. Ich finde es interessant, wie ihr vorgeht, die API zu designen, wenn es zwei unterschiedliche Applikationen mit unterschiedlichen Entwicklern gibt. Entwickelt ihr beispielsweise die API basierend auf dem Frontend? Also offensichtlich ist die Idee nicht, ich habe halt eine API. Und dann habe ich halt irgendwie zwei Frontends, die sich jetzt diese API teilen. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Ist ein bisschen eine etwas andere Geschichte, passt vielleicht zu dem, was wir vorhin mit REST und so weiter diskutiert haben, aber ich fand es halt spannend.
Also, achso, Joy, ja.
Ich wollte nur sagen, also wenn man zum Beispiel den SSR-Ansatz wählt, ist die API, die wir ausliefern, eigentlich meistens die HTML-Seite. Das heißt, die HTML-Seite, die wir rausrendern, hat die Links, hat die Formulare, also irgendwie die Inputfelder, damit wir so Dinge mit der Seite tun können. Das heißt, die Anwendung liefert eigentlich die UI selber raus und die sind nicht zwei getrennte Dinge. Es ist nicht so diese starke Trennung zwischen Backend und Frontend.
Genau. Also grundsätzlich finde ich an diesen Stellen ist halt für mich immer das Allerwichtigste ist, welche, also normalerweise ist es ja so irgendwie, ein Team baut eine API, ein Team baut eine App, ein Team baut ein Frontend, wie auch immer. Und dann müssen wir halt überlegen, welche Kommunikationsstrukturen haben wir halt zwischen diesen verschiedenen Teams, weil das sind halt Abhängigkeiten, die wir ganz klar beachten müssen. Wenn wir also uns dafür entscheiden, drei Frontend-Apps zu haben, die alle denselben Backend-Service benutzen, dann muss halt dieser eine Backend-Service muss halt mit den anderen drei Teams sich abstimmen für jede API-Change, um zu gucken, dass die halt kompatibel miteinander bleiben und so weiter und so fort. Ein Ansatz ist ja zu sagen, quasi ein Frontend redet mit exakt einem Backend, ne, also die sind quasi zusammengekoppelt und das ist vielleicht sogar ein Team, was zusammenarbeitet, dann haben wir halt weniger Interteam-Austausch, als wenn wir jetzt wirklich, wir haben 20 Services und drei Frontend-Services und die drei reden mit jeweils einer unterschiedlichen Untermenge von den oberen Services, haben wir halt eine sehr komplexe Kommunikationsstruktur, eine komplexere Abstimmungsstruktur, wo wir Änderungen an der API, Feature-Wünsche und so weiter oder auch Release-Reihenfolgen, also wann ist die neue API verfügbar für alle, damit ich mein neues Feature ausrollen kann. Diese Abhängigkeit muss ich halt immer beachten, wenn ich solche Entscheidungen treffe. Ja, und die ist halt nicht einfach und die kann ich auch nicht so allgemein beantworten. Dafür müsste man die einzelnen Use Cases dann kennen.
Ja, also hängt es total viel dran, ob ich jetzt technisch geschnitten habe. Also zwischen, ich habe jetzt hier ein Frontend und dann gibt es hier irgendwie eine API und dann ist irgendwie unten drunter verschiedene Services. Oder ob ich einen fachlichen Schnitt habe. Weil wenn ich einen fachlichen Schnitt habe, dann komme ich eher dahin zu dem, was Joy vorhin meinte. Ne? Das Team, das das Frontend und das Backend bearbeitet, das zu einer Fachlichkeit gehört, das ist das Gleiche. Und dann kann ich, es ist eigentlich egal, ob ich jetzt zum Beispiel serverseitig oder clientseitig rendere, aber es ist dasselbe Team, das dieselbe Funktionalität bearbeitet. Und dann muss ich mich nicht abstimmen, weil dann habe ich meine eigenen Deployments und wenn mein Feature fertig ist, dann rolle ich es aus. Und aus der Frage rausgehört habe ich, es gibt einen technischen Schnitt, wo irgendwie das eine Frontend-Team macht das Frontend oder mehrere Frontends und dann gibt es ein oder mehrere Backend-Teams, die dann eben die Services bearbeiten. Und da ist halt ein technischer Schnitt dazwischen und da ist nicht nach Fachlichkeit geschnitten. Und also wenn mich jemand nach meiner persönlichen Vorliebe fragen würde, würde ich sagen, ich würde immer den fachlichen Schnitt vorziehen. Aus verschiedenen Gründen, die jetzt noch eine halbe Stunde dauern, wenn die alle zwei waren.
Genau, führt eigentlich zu der, also es gibt noch viele weitere Fragen im Chat, aber wir sind ein bisschen über die Zeit drüber. Gibt es noch irgendetwas, was ihr sozusagen loswerden wolltet oder was aus eurer Sicht noch ein wichtiges Thema ist, was wir jetzt gar nicht diskutiert hatten?
Ich würde noch ganz kurz ansprechen, dass man bei verschiedenen von diesen Technologien, verschiedenen Ansätzen jeweils Möglichkeiten hat, verschieden große Deployables, wie die Franziska sagt, das habe ich, den Begriff habe ich noch nie gehört, den benutze ich jetzt, Deployables zu bauen. Also man könnte halt sagen, man hat ein Deployment-Artefakt insgesamt, dann hat man einen eher Monolithen. Das bedeutet halt, man muss den Release abstimmen zwischen allen Teams, weil jedes Deployable hat quasi einen Release-Zyklus, wäre jetzt zum Beispiel ein Angular-Monolith. Ja, dann, auch wenn ich den modular gebaut habe von verschiedenen Teams, die müssen sich abstimmen, wenn sie den deployen wollen. Oder ich habe halt verschiedene Angular-Anwendungen, dann habe ich verschiedene Release-Zyklen. Genauso auf dem Backend, ich habe vielleicht eine Seite, die alles ausliefert, oder ich habe 15 verschiedene. Dann haben die unabhängige Auslieferungszyklen. Und das sollte ich halt immer auch nochmal hinterfragen bei jedem von diesen Entscheidungen. Für welche Granularität von deploybarer Einheit entscheide ich mich? Und das hat auch wieder Vor- und Nachteile. Ne? Also wenn ich 10.000 habe, dann brauche ich halt eine Infrastruktur, die das hergibt, sowas tun zu können. Wenn ich nur einen habe, ist es wahrscheinlich einfacher zu betreiben. Aber dafür habe ich halt diese extrem starke Kopplung zwischen allen, was ihren Release-Zyklus angeht. Und das kann man halt bei verschiedenen von diesen Ansätzen verschieden handeln. Genau. Das wollte ich noch ergänzen.
Genau. Super, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Diskussion. Nochmal kurz als Ausblick. Also das nächste ist am Dienstag um 18.30 Uhr der Stammtisch. Da könnt ihr euch unter software-architektur.tv anmelden. Da stehen auch noch ein paar Details. Und dann ist die übernächste Sache ist am 7.12. Das ist ein Montag. Da werden wir eine Vorschau machen auf den InnoQ Technology Day. Da werden wir also einige von den Leuten, die dort präsentieren, mit denen interviewen und schauen, was die sozusagen zu sagen haben. Und genau, in der Woche wird es allerdings dann auch noch regulär am Freitag eine Folge geben. Würde mich freuen, euch dort irgendwie begrüßen zu dürfen. Vielen Dank an euch, Franzi, Joy und Lukas und für die Darstellung und für die vielen und an die Zuschauer für das für die Diskussion und für die vielen Fragen. Und genau, was mich noch interessieren würde, also wenn jemand noch eine Idee hat, für ein etwas, was wir in diesem Kreis irgendwie diskutieren wollen, über eine ganze Stunde als Thema, bin ich da halt irgendwie dankbar. Das könnte man dann irgendwie nochmal organisieren. Also nicht, das hier ist jetzt so ein bisschen Grundlage gewesen, wie bauen wir so etwas grundsätzlich auf, und da gibt es irgendwie eine Menge Dinge, wo man, glaube ich, irgendwie nochmal reinzoomen kann. Wie gesagt, vielen Dank und genau, schönes Wochenende an der Stelle.
Auf Wiedersehen.
Danke fürs Einladen und fürs Zuschauen.
Ja, genau.